Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast. Das ist so ein Schatz, so ein Reichtum für uns und dass wir daraus lernen dürfen und sehen dürfen. Und Herr, ich bete in diesen Raum hier heute Morgen Gesundheit. Ich bete Gesundheit in jeden Körper. Ich bete für alle, die zu Hause sind, denen es mangelt an Gesundheit, körperlich oder seelisch. Wir sprechen auch dort Gesundheit in Jesu Namen. Jesus, dein Blut, deine Striemen haben das erwirkt. Krankheit muss weichen. Uns gehört Heilung. Durch deine Striemen sind wir geheilt. Und ich danke dir dafür, Herr, in Jesu Namen. Ich danke dir, dass der Herbst schön ist und dass wir den genießen dürfen. Und wir gehören nicht von denen, die auf dieser Erkältungswelle oder Grippewelle aufspringen, ganz im Gegenteil. Du bewahrst uns, du beschützt uns und du schenkst Gesundheit. Amen. Amen. Wunderschönen guten Morgen euch allen hier. Schön, euch zu sehen. Wir starten heute eine neue Reihe, die nächsten Sonntage, so ein bisschen im November, bevor dann schon der Dezember kommt. Krass, oder? Danke, Joe. Super, jetzt rauscht nichts mehr. Ha? Brille auf, dann sehe ich euch. Wunderbar. Ja, genau. In 4 Wochen ist schon erster Advent, glaube ich. Oder in 5, weiß nicht, um 4. Genau, aber wir haben noch ein bisschen dahin zu. Und wir wollen uns im November über ein Thema unterhalten, was uns als Gemeindeleitung sehr am Herzen liegt. Und zwar sind es unsere Herzensbeziehungen untereinander. Und Kerstin und ich haben versucht, dem einen Titel zu geben. Wir haben gedacht, echte Herzensbeziehungen. Das sagt eigentlich alles. Es geht um unsere Beziehungen, es geht um unser Herz und es sollte möglichst echt sein. Und um da heute mit euch einzusteigen, schauen wir uns eine Geschichte von 5 Freunden an. Nicht Julian, Dick und Anne, George und Timmy, der Hund. Erinnert ihr euch? Annette Blyton. Nein, sondern 5 Freunde, die in der Bibel, in den Evangelien etwas erleben. Die echte Herzensbeziehung leben. Bevor wir da reingehen, möchte ich zu Beginn euch erzählen von einer Frau, die heißt Bronnie Ware. Die arbeitete Anfang der 2000er als Krankenschwester auf der Palliativstation eines Krankenhauses und dann auch in Privathaushalten. Ihre Erfahrungen dabei hielt sie in einem Online-Blog fest. Und da gab es einen Artikel, der hieß 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Der wurde vielfach verbreitet und erreichte innerhalb eines Jahres mehr als 3 Millionen Leser. Im Jahr 2012 hat sie ein Buch geschrieben, autobiografisch, zu dem Thema. Ein Bestseller, der in 27 Sprachen erschien, und sie berichtet darin, dass für Sterbende nicht die materiellen Wünsche im Vordergrund stehen, sondern die immateriellen Versäumnisse, von denen ihr 5 immer wieder begegnet sind. Also nicht nur 5 Freunde, sondern auch hier 5 Beispiele. Und sie sagt, das Versäumnis Nummer 1, dass die Leute sagen, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, statt so zu leben, wie andere es von mir erwarten. Versäumnis Nummer 2, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Work hard, play hard. Manche machen nur hart arbeiten und kommen nicht zum Leben. Wir dürfen vor lauter Arbeit das Leben nicht versäumen. Versäumnis Nummer 3, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Das finde ich auch stark. Das sind Personen, die am Sterben sind und sagen, Mensch, ich wünsche, ich hätte wirklich über meine Gefühle geredet. Ich hätte anderen wirklich gesagt, was ich fühle und denke. Versäumnis Nummer 4, ich wünschte, ich hätte mir mehr Freude gegönnt. Das kann man jetzt so und so sehen, ne? Aber Versäumnis Nummer 5 fand ich den Hammer. Ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden gehalten. Einer dieser Personen sagt, Bronnie, verliere nie den Kontakt zu den Freunden, die dir am wichtigsten sind. Die Menschen, die dich so akzeptieren, wie sie sind und die dich sehr gut kennen, sind am Ende mehr wert als alles andere. Hab auch keine Angst, dich verletzlich zu zeigen. Ich habe so viel Lebenszeit verschwendet, weil ich nicht fähig war, meinen Freunden zu zeigen, wie es mir wirklich ging. Freunde werden ein Leben lang kommen und gehen. Deswegen sollten wir sie schätzen, solange sie bei uns sind, erzählt die Frau dann weiter. Sie sagt, manchmal hat man einfach die Dinge miteinander geteilt, voneinander gelernt, die man teilen und lernen sollte, und dann geht man wieder auseinander. Aber andere Freundschaften dauern auch über sehr lange Strecken an. Job und Privatleben müssen ausgewogen sein und Sie müssen sich wirklich regelmäßig Zeit für Ihre Freunde nehmen. Wir brauchen unsere Freunde. Worte einer sterbenden Frau. Ich finde das stark. Und ich glaube, Gott hat das in uns gelegt, dass wir alle Sehnsucht nach Beziehung haben. Der Wunsch, dazuzugehören, sich wo anzuschließen, geliebt zu werden, aber auch andere zu lieben. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Sehnsüchte unserer Seele. Wir haben auch, wissen wir, dass wir Nahrung brauchen, Sauerstoff und Wasser für unseren menschlichen Körper. Aber ich glaube, für unsere Seele ist es ganz wichtig, dass wir Gemeinschaft haben. Natürlich mit unserem Gott und Schöpfer, aber auch mit anderen Menschen. Auch wenn wir uns manchmal zurückziehen, die Einsamkeit suchen, im Grunde genommen will niemand von uns alleine sein. Ich habe da auch Introvertierte mal gefragt. Ich habe einen Freund in England, der ist Pastor und er ist eigentlich eher introvertiert oder so, aber selbst er sagt, Mensch, ich brauche auch Menschen in meinem Leben. Ich brauche Beziehungen. Gerade jetzt vor ein paar Tagen veröffentlichte Netflix eine dreiteilige Dokumentation über Bill Gates. Kennt ihr alle Bill Gates? Ja. Okay. Ihr nutzt alle sein Windows. Der Mann ist aus vielen Gründen faszinierend. Seine Gewohnheiten, die Art, wie er denkt. Er hat seine eigene Bürosoftware globalisiert, hat eins der größten Unternehmen der Welt aufgebaut, trug oder trägt den Titel reichster Mann der Welt und er leitet die größte Stiftung der Welt, in die er selbst vom Privatvermögen Milliarden reingebuttert hat und tut dort vieles. Eins der Hauptziele der Stiftung, die er mit seiner Frau zusammen gegründet hat, ist der Krankheit vorzubeugen, gerade in Dritte Weltländern. In dieser Serie gibt es ein Interview und da werden immer wieder so die Fragen gestellt vom Interviewer. Ja, was ist Ihr Lieblingsessen, was ist Ihr Lieblingstier etc. Und dann kommt aber eine ungewöhnliche Frage. Er fragt ihn, was war der schlimmste Tag in Ihrem Leben? Der Bill blinzelt so, blickt kurz nach unten, blickt wieder hoch. Und dann sagt er auf einmal, der Tag, an dem meine Mutter starb. Ist das nicht interessant? Er sagt nicht, ach, der Tag, an dem Steve mich beschuldigte, ihn bestohlen zu haben. Oder der Tag, an dem mir jemand öffentlich eine Torte ins Gesicht geworfen hat und die ganze Welt hat es gesehen. Oder der Tag, an dem wir 1,3 Milliarden Dollar für wettbewerbswidriges Verhalten zahlen mussten. Nee, das stellt alles in den Schatten. Er sagt, der Tag, an dem meine Mutter starb. Selbst für einen Bill Gates scheinen Beziehungen das Wichtigste im Leben zu sein. Es kostet Mut, so Beziehungen einzugehen. Warum? Ich glaube, wir haben Angst, verletzt zu werden. Manche Menschen fürchten, verletzt zu werden. Oder wir haben Angst, unsere Freiheit einzubüßen, weil wir uns auf andere Menschen einlassen. Also investieren wir in unsere Arbeit, unsere Hobbys oder auf der Couch vor dem Fernseher. Aber Isolation ist nicht das Heilmittel. Und ob du magst oder nicht, du bist in Beziehung, du kommst da gar nicht raus. Ich habe mal bei mir geschaut, ich bin der Sohn meiner Eltern, ich bin der Jüngste von 4 Geschwistern, ich bin der Ehemann von Kerstin, der Vater von Rebecca und Jonna, jetzt bin ich sogar der Schwiegervater von Daniel, ich bin Pastor, ich bin Freund, ich bin Nachbar, es geht endlos weiter. Und es sind nur die Eckpfeiler meiner Beziehungen. Du kommst da eigentlich nicht raus, du lebst in Beziehung. Aber allein zu bleiben, ist eben keine Lösung. Wir dürfen uns darauf einlassen. Dietrich Bonhoeffer, hier ein Bild von ihm, hat mal Folgendes gesagt in seinem Buch Gemeinsames Leben. Menschen, die nur für sich selbst leben wollen, fallen in die bodenlose Grube der Eitelkeit, der Selbstverliebtheit und der Verzweiflung. Er sagt, wenn du aus welchen Gründen auch immer sagst, ich ziehe mich zurück, ich habe es so oft versucht, ich bin verletzt worden, oder ich habe Angst, meine Freiheit einzubüßen. Er sagt, wenn wir das tun, dann ist die Gefahr der Eitelkeit gegeben, der Selbstverliebtheit und am Ende des Tages dann doch der Verzweiflung, wenn wir mal jemand brauchen, weil niemand da ist. Der Forscher René Spitz zeigte in einer Untersuchung, dass Kinder, die nicht in den Arm genommen und berührt werden und von ihren Eltern nur mit Nahrung und Kleidung versorgt werden, eine verzögerte neurologische Entwicklung aufweisen. Kinder brauchen Berührung und wir Erwachsenen brauchen Berührung. In den Selbstmordstudien, auch in den ältesten Selbstmordstudien, kannst du immer lesen, dass soziale Isolation eigentlich der größte Risikofaktor ist. Und wir haben dieses Dilemma des 21. Jahrhunderts. Wir sind super vernetzt. Super vernetzt. In der Quelltor-App, auf Social Media, sonst wo. Aber oft so super einsam, so super isoliert. Wir haben 1 Million Möglichkeiten und sind aber dabei oft so einsam. Einsamkeit ist nicht gut für uns. Und ich habe beim Autor mal gelesen, er spricht von der Wunde der Einsamkeit. Und ich habe das für mich so ein bisschen übernommen. Es gibt eine Wunde der Einsamkeit, die Menschen haben. Und diese Wunde der Einsamkeit ist da, weil ihnen echte Herzensbeziehungen fehlen. Und wie wunderbar ist es, dass wir im Leib Christi die Möglichkeit haben, erstens geliebt zu werden von Jesus und dann diese Liebe, die in unsere Herzen ausgegossen ist, weiterzugeben an die, mit denen wir unterwegs sind. Ich habe noch 2 Zitate für euch und dann schauen wir in diese Geschichte rein von den 5 Leuten. Es gibt einen Neurowissenschaftler, der Manfred Spitzer, der hat in der Bild-Zeitung Folgendes gesagt: Wissenschaftliche Experimente haben gezeigt, dass Einsamkeit mit erhöhter Stresshormonkonzentration im Blut einhergeht. Also wenn du denkst, dass du keine Beziehung möchtest, weil du die Freiheit einbüßt, oder weil du keine Beziehung möchtest, weil dich das stresst, mit anderen Personen zu sein, dann sagt die Neurowissenschaft, eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall. Beziehung hilft dir, Stress abzubauen. Aber was er hier sagt, ist, dass wir, wenn wir Einsamkeit sind, dass das eigentlich Stress in uns verursacht. Diese Erkenntnis hat man tatsächlich erst seit etwa 15 Jahren, aber sie ist enorm wichtig, denn fehlende soziale Kontakte können ein Gefühl dauerhafter existenzieller Haltlosigkeit und damit auch chronischen Stress erzeugen. Und das ist tatsächlich ein Thema, mit dem hauptsächlich die junge Generation auch zu tun hat, wenn sie keine echten Herzensbeziehungen führt. Das ist genau dieses soziale Dilemma, dass man sagt, boah, wir sind super vernetzt in Social Media und online und sonst überall, aber eigentlich am Ende des Tages bin ich einsam, ich bin isoliert. Deswegen ist es so wichtig, echte Herzensbeziehungen von Gesicht zu Gesicht zu führen. Und es gibt seit ein paar Jahren eine Gegenbewegung zu dem ganzen Social Media, wo Leute sagen, boah, ich kündige mein Facebook, ich lösche mein Instagram, ich mache das gar nicht mehr mit, ich möchte nur noch Leute im echten Leben erleben. Weil sie festgestellt haben, nee, das tut mir eigentlich nicht gut. Mutter Teresa hat gesagt, Einsamkeit ist der Aussatz der modernen Gesellschaft und niemand möchte, dass man von ihm weiß, dass er diesen Aussatz hat. So, jetzt möchte ich euch erzählen von der Mattengemeinschaft. Die Mattengemeinschaft, das sind 5 Freunde und die sind zu finden in Markus Kapitel 2 und da die Verse 1 bis 12. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. 4 Männer trugen ihn. Jesus in einem Haus, er verkündigt das Wort Gottes. Und da sind 4 Freunde, die bringen ihren gelähmten Freund. Was passiert? Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Blöd Gluffer, fahr mal wieder heim. Oder? Ich meine, es ist einmal ein Heilungs- oder Erweckungsgottesdienst und dann ist er so voll, wir kommen gar nicht rein. Dann heißt es weiter im Vers 4, da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte herunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, das finde ich interessant, nicht als Jesus das Loch sah, als Jesus sah, wie der Ton und alles runterbröckelte. Nee, Jesus sieht geistlich. Als Jesus ihren Glauben sah, sagt er zu dem Gelähmten, Und das ist interessant. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Erweiterte Übersetzung, stemmten ihre Hände in die Seite und sagen, was ist da los? Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Richtig gedacht, Schriftgelehrter. Überleg mal, wen du vor dir hast. Dann wieder super, Jesus hat in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen, fragt er sie. Was ist denn leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas hatten wir noch nie erlebt. Was für eine erstaunliche Geschichte. Stell dir vor, wie das Leben eines Mannes aussieht und was es in dieser Zeit bedeutet hat, gelähmt zu sein. Sein ganzes Leben spielt sich auf dieser Matte ab. 2 Quadratmeter, 200 mal 100 Zentimeter circa. Jemand muss ihn füttern, ihn tragen, ihn ankleiden, ihn lagern, damit er nicht wund legt, ihn reinigen, wenn er sich selbst beschmutzt hat. Er lernt nie die Unabhängigkeit kennen, die uns heutzutage so viel bedeutet oder die wir vielleicht auch für selbstverständlich nehmen. Sicherlich träumt er manchmal davon, einen gesunden Körper zu haben. Er träumt vielleicht davon, was es bedeutet zu laufen, Arbeit zu haben, ein Feld zu bestellen. Vielleicht auch verheiratet zu sein, mit seinen Kindern fangen zu spielen. Aber das sind Tagträume. Dann wacht er wieder auf, liegt auf der Matte, schaut an die Decke seines Zimmers. Er schaut auf den Körper, in dem er gefangen ist. Er schaut auf die 2 Quadratmeter, aus der seine ganze Welt bestellt. Und wieder stellt er fest, dass er nie wirklich frei und unabhängig sein wird. Man könnte förmlich sagen, er hat ein Etikett. Das ist 1 Meter breit und 2 Meter lang. Die Matte. Doch etwas spricht für ihn. Und das finde ich so stark in dieser Geschichte. Er hat Freunde. Körperliche oder seelische Behinderung ist keine Einschränkung, echte Herzensbeziehungen zu bauen. Er hat Freunde und erstaunliche Freude. Es ist die durchsetzungskräftigste Kleingruppe in der Weltgeschichte. Ich war bei der Bundeswehr, bei den Sanitätern. Da mussten wir dann immer so eine Trage bauen und die hat man dann zu viert die Leute so getragen zum Üben. Ich war einmal der auf der Trage saß, 2-mal hat es mich runtergehauen. Das war nix. Aber die 4 hier, die 5 hier, eine fantastische Geschichte. Ohne seine Freunde hätte er es nie zu Jesus geschafft. Ohne seine Freunde wäre er nie geheilt geworden. Er hätte nie Vergebung erfahren. Das alles ist die Folge einer sehr guten Entscheidung, die er Jahre zuvor getroffen hat. Ich will echte Herzensbeziehungen bauen. Ich will gute Freunde haben. Das finde ich stark. Und den Segen dieser Entscheidung erlebt er hier. Das hat sich bestimmt nicht zufällig entwickelt, dass sie rein zufällig so Freunde wurden. Nein, die haben über die Behinderung hinaus geschaut. Die haben nicht nach Freunden Ausschau gehalten, die gut genug aussehen, die cool sind, die in sind, die das Neueste haben. Nein. Und das Schlimme ist, der Mann hatte in der damaligen Zeit auch ein Stigma, mit dem er leben musste. In der Welt der Antike war es so, dass wenn Kinder mit Missbildungen geboren wurden, dass man die getötet hat. Das war nur Ballast. Man musste sich doch um die kümmern. Im Römischen Reich war dies sogar gesetzlich verankert, verordnete Euthanasie. Das habe ich auch erst vor kurzem rausgefunden, das fand ich krass. Und man ging davon aus, dass Menschen, die unter körperlichen Erkrankungen litten, diese Leiden selbst verschuldet hatten. Erinnert euch an die Geschichte mit diesem blinden jungen Mann, der von Geburt an blind war? Das steht in Johannes 9. Und dann fragen die Leute, Rabbi, wer ist schuld, dass er blind geboren wurde? Wer hat hier gesündigt, er selbst oder seine Eltern? Man dachte, Krankheit ist eine Folge von Sünde oder Unheiligkeit. Und dann hat er aber hier seine Freunde, trotz dem sozialen Stigma, den Unannehmlichkeiten, auch die hohen Kosten an Zeit und Energie, die damit verbunden sind, ihn mit seiner Matte immer so mitzuschleppen. Und das ist eine wichtige Lektion in der Geschichte. Es benötigt eine bewusste Entscheidung zur Gemeinschaft, zu echten Herzensbeziehungen. Ich möchte mal ganz deutlich sagen, ich glaube, jeder von uns hat eine Matte oder ein Etikett oder ein Stigma. Manches ist vielleicht nicht so sichtbar wie bei dem, aber ich glaube, dass wir alle so eine Matte haben. Ich könnte auch sagen, vielleicht so eine Macke. Irgendwas, wo wir denken, ah, das macht uns unbeliebt oder uninteressant. Wer will denn mit mir Beziehungen bauen? Aber dieser gelähmte Mann, der hat sich da durchgesetzt. Die Matte, die ist für mich so ein Bild für menschliche Zerbrochenheit oder Unvollkommenheit. Sie steht für das, was an mir nicht normal ist. Es sind so die kleinen Fehler oder leichten Mängel, die ich gerne verstecken möchte. Aber eigentlich müssen wir das gar nicht. Wir dürfen unsere Mängel zeigen, unsere kleinen Fehler. Wir dürfen unsere Matte rausholen. Wir dürfen einander helfen, voneinander Hilfe annehmen und dann wird Besserung und sogar Heilung möglich. Vielleicht ist deine Matte dein Temperament, das du nicht zügeln kannst. Vielleicht ist deine Matte deine Furcht vor dem Unbekannten. Vielleicht ist deine Matte die Unfähigkeit, anderen zu vertrauen. Vielleicht ist deine Matte dein Bedürfnis, alles unter Kontrolle haben zu müssen. Vielleicht ist deine Matte auch deine Unfähigkeit, nicht über das sprechen zu können, was in Wahrheit in dir vorgeht. Oder über deine Gefühle zu sprechen. Männer, vielleicht ist deine Matte irgendein schreckliches Geheimnis über etwas, was du irgendwann mal getan hast und wo du dich immer noch schuldig fühlst. Oder einfach dein niederdrückendes Gefühl des Versagens oder der Unzulänglichkeit. Ich glaube, manche Menschen verbringen ihr Leben sogar damit, Mattenmanagement zu betreiben. Wir organisieren so unsere Dinge, wir versuchen die zu vertuschen. Es erinnert so ein bisschen an das Beispiel auch mit dem Splitter und dem Balken bei dem Thema Sünde. Ne? Wir müssen gar nicht so sehr auf die anderen schauen, wir dürfen auf uns schauen. Und da möchte ich dir einfach Fragen stellen. Und ich frage, wem zeigst du deine Schwächen und Probleme? Wem bist du bereit, echte Herzensbeziehungen anzubieten? Nicht dich als Hansi Superchrist zu präsentieren oder wie toll und cool du bist, sondern nee, bei wem kannst du wirklich ehrlich dich zeigen, so wie du bist? Wen lässt du deine Zerbrochenheit sehen? Zu wem sagst du, Hilfe, ich brauche dich? Eine Gemeinschaft besteht aus Menschen mit all ihren Stärken, aber auch mit all ihren Schwächen. Aus Menschen, die einander annehmen, die vergeben, sich voreinander verletzlich zeigen. Und die Grundlage für Gemeinschaft besteht eher aus dem Mut, das zu tun, als aus dem Vertrauen der Vollkommenheit. Wir brauchen Beziehungen. Wir brauchen solche Freunde wie dieser gelähmte Mann auf der Matte, die mit uns durch dick und dünn gehen. Und wenn dann schon voll ist, dann kommen die auf diese Idee und klettern auf dieses Dach. Ich finde es so krass. Es war wahrscheinlich so ein Flachdach und die Dächer, die bestanden damals aus so Holzbalken und da waren so Matten aus Schilf und Zweigen und getrocknetem Lehm drüber. Und jetzt stell dir das mal vor, Jesus steht drinnen und lehrt, alle hören ihm zu und dann beginnt es so Ablenkung von oben. Auf einmal rieselt so ein bisschen, der Staub poltert runter, man hört seltsame Geräusche von der Decke. Und Jesus hörte sicherlich auf zu lehren und ein Raunen ging durch den Raum, als sie dann tatsächlich durchgestoßen haben. Die vier Männer, die sind ihrem Freund so treu ergeben, dass sie sich entschlossen haben, das Dach zu zerstören. Ich käme nie auf die Idee, das zu tun. Ich meine, würdest du bei jemand anderen aufs Dach steigen, weil Jesus drinnen ist und du kommst nicht mehr rein und dann nimmst du so das Dach weg. Und also was für eine Unverfrorenheit, oder? Was für ein Mut, was für eine Leidenschaft. Hey, ich bin bereit, alles zu tun, selbst wenn ich jemand anderen Schaden zufüge und dann muss ich 10 Jahre das abarbeiten. Aber Hauptsache, er trifft Jesus. Wir lesen oft in den biblischen Heilungsgeschichten, dass Jesus den Glauben des Menschen sah, der für sich oder sein Kind um Heilung bittet. Oder fragt auch die Leute, was willst du, dass ich dir tue? Oder glaubst du an mich? Und hier aber anders. Es geht nicht um den Glauben des Mannes, sondern den Glauben seiner Freunde. Hast du eine Vorstellung davon, was der Glaube eines Menschen für einen Freund ausrichten kann? Ich hatte Situationen in meinem Leben, wo ich nicht mehr glauben konnte. Oder einfach unten war oder down war. Und ich bin so dankbar, dass ich eine Frau, dass ich Kinder habe, dass ich Freunde habe, dass ich eine Gemeinde habe, wo Leute mit ihrem Glauben für mich einstehen, wo es bei mir gerade nicht mehr reicht. Und das ist eigentlich das Schöne am Leib Christi, dieses Füreinander da zu sein. Jesus erfüllt den größten Wunsch der Freunde dieses Mannes vielleicht umfassender, als ihnen bewusst wird. Ist das nicht stark? Wenn jemand dein Freund ist, wünschst du doch mehr als äußerliches Wohlergehen oder selbst körperliche Gesundheit. Du wünschst dir doch auch von ganzem Herzen, dass zwischen ihm und Gott alles in Ordnung ist. Und ich finde das so stark, wie viele Gäste in den letzten Wochen eingeladen wurden zu einer Heart-to-Heart, zu Gottesdiensten, zu den Männern, zu den Frauen, Kleidertauschcafé etc. etc. Wir wissen nie, was das oft für eine Auswirkung hat, Gott zu erleben, einfach. Manchmal scheuen wir uns so oder manchmal sind wir zu beschäftigt, dass wir da jemanden einladen oder so. Kerstin, ich habe mal was ganz Schreckliches gemacht. Unsere Töchter, die haben den Entdeckerkurs gemacht bei uns und haben dann auch nochmal ganz bewusst Ja zu Jesus gesagt. Ja, wollt ihr euch taufen lassen? Ja, wir wollen uns taufen lassen. Und dann war ich so beschäftigt, waren wir so beschäftigt, dann war der Abend da, dann haben wir die Taufe gemacht. Und dann stehen wir bei der Taufe und dann sehen wir, wie die anderen Täuflinge so die Eltern und Familien eingeladen haben. Und wir sehen, oh nein, jetzt lassen sich unsere Töchter taufen. Und wir haben die Familie nicht eingeladen. Das war so beschämend für mich, weil ich die Chance, die Situation nicht wahrgenommen habe, hier jemanden einen Gottesmoment erleben zu lassen. Wir haben uns da auch entschuldigt, alles im Reinen, gell? Sind wieder so. Sehr gut. Und ich denke mir, boah, das ist so toll, wenn ihr Leute mitbringt. Was das für Momente hat. Und manchmal denken wir auch, passt der Sprecher oder ist der richtig oder dergleichen. Letzte Woche war ein junger Mann hier zum Beispiel und ich habe gepredigt über Herrlichkeit und so. Und dann denke ich mir, was kann denn der mitnehmen heute? Habe dann natürlich auch noch so kurz übers Kreuz 2-3 Minuten geredet und so. Und dann kriegen wir per WhatsApp ein Feedback, was der alles rausgeholt hat für sich. Und dass er jetzt einfach mehr von Gott wissen möchte. Und dann stehen wir manchmal vorne und wir denken auch manchmal, oh, passt das jetzt? Ah, wer spricht denn beim Frauentreffen? Ah, die Kerstin, das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Weiß nicht, meine Freundin ist eher so ein bisschen schüchterner oder so. Nee, da dürfen wir echt mal drüber stehen. Ja. Gott ist fähig, Menschen dort abzuholen, wo sie sind. Und wenn es eine Kerstin braucht, dann ist es genau die richtige. Genau. Ja, so das wollte ich einfach von meinem Herzen heute Morgen mitteilen über diese Mattengemeinschaft. Ich finde das außergewöhnlich und ich möchte uns herausfordern. Ich möchte uns herausfordern, dass wir mutig sind, echte Herzensbeziehungen einzugehen. Dass wir uns bewusst entscheiden, ich will Beziehungen leben. Und ich will die von Herz zu Herz leben. Und ich möchte das echt machen. Ich möchte echt sein. Und es fängt vielleicht im kleinsten Kreis an, mit deinem Partner oder mit den engsten Freunden oder in der Familie, geht hier in die Gemeinde, aber auch darüber hinaus. oder echte Herzensbeziehungen zu leben und den Segen echter Herzensbeziehungen zu genießen. Das ist der Grund, warum Gott sich das, glaube ich, wünscht, weil wir gesegnet werden, dass wir gemeinsam statt einsam durchs Leben gehen. Und auch Mut haben, sich verletzlich zu zeigen in einem geschützten Rahmen, wo wir das auch wollen oder können. Ich finde es toll beim Gebetsabend. Wir beten dann manchmal am Schluss noch für persönliche Anliegen. Wenn wir viele Leute sind, sind wir in kleinen Gruppen. Und ich bin immer wieder erstaunt über das Gebet in so kleinen Gruppen, über persönliche Anliegen. Wo ich mich dann auch verletzlich zeige über mein Privates. Und Leute beten und dann prophetische Eindrücke haben oder andere Dinge. Gott, es segnet mich so. Und ich sage immer, danke Herr, dass du mir hilfst, mich verletzlich offen zu zeigen, um diesen Segen auch zu erfahren. Und das Zweite ist, nimmst du Anteil an der Matte des anderen? Ist dir das wichtig, wenn du diese Matte des anderen siehst? Und ich meine damit all diese symbolischen Dinge, die ich vorhin beschrieben habe. Bist du bewegt von der Matte des anderen? Und nicht nur bewegt so, oh, der Arme oder die Arme, oh ja, sein Jähzorn. Bist du bewegt zur Aktion? Und das ist eigentlich das, was diese Geschichte zeigt. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie viel Aktion Christen zeigen. Und dann bin ich aber auch immer wieder schockiert, wie wenig Aktion Christen zeigen. Und da dürfen wir uns manchmal, glaube ich, so ein bisschen an der Nase packen und sagen, ja, wir dürfen nicht nur bewegt sein, sondern wir dürfen bewegt sein zur Aktion. Vater, ich danke dir für diese Botschaft und dieses Beispiel von den 5 Freunden. Ich bitte dich, dass du das noch uns mitgibst, dass uns das begleitet diese Woche noch und dass wir erleben dürfen, wie wir echte Herzensbeziehungen miteinander führen dürfen. Schenk uns Mut, uns zu öffnen. Schenk uns Mut, ganz bewusst unsere Beziehungen zu leben und auch unser Herz zu öffnen, Herr Jesus. Und Herr, lass uns sehen, was die Matte des anderen ist. Und lass uns bewegt sein zur Aktion, wirklich Liebe in Aktion zu zeigen durch gute Taten. Amen. Musik.